Deutschlandfunk. Agenda.
Und dazu begrüßt Sie an diesem Mittwochvormittag Sören Brinkmann. Schön, dass Sie dabei sind. Guten Morgen. Von einer Menschendämmerung zu sprechen, das scheint reichlich übertrieben, wenn derzeit viel über künstliche Intelligenz diskutiert wird. Trotzdem fallen auch in der Berichterstattung immer wieder solche Begriffe. Oder es werden Vergleiche gezogen zu Science-Fiction-Ideen, wie wir sie aus Terminator oder aus Blade Runner kennen. Und auch wenn vieles davon weit entfernt ist von der Realität, da zeigt sich doch, wie sehr KI, wie sehr also künstliche Intelligenz unser Leben umwälzen könnte und dass damit einige Sorgen, vielleicht auch Ängste verbunden sind. Wird die Technik zu einer Gefahr? Übernehmen Maschinen weite Teile unserer Arbeitswelt? Werden wir selbst immer weiter fremdbestimmt? Das sind viele der Fragen, die sich stellen und die wir auch hier diskutieren möchten heute in der Agenda hier im Deutschlandfunk. Natürlich gibt es auch den optimistischeren Blick, wenn es zum Beispiel darum geht, wo uns die Technik das Leben erleichtern könnte. Da ist eine ziemlich große Debatte im Gange. Die hat zwar nicht neu begonnen, aber hat zumindest neuen Schwung bekommen und das seit einigen Monaten. Der Grund trägt einen einfachen Namen, so rum. ChatGPT. Ein Programm, das uns zeigt, wie künstliche Intelligenz, ja, funktionieren kann und was sie alles sozusagen auch abnehmen könnte von der Arbeit des Menschen. Aber ist das wirklich alles neu oder leben wir nicht schon längst mit KI zusammen? Wie verändert sich unser Leben durch KI? Das ist das Thema, das wir heute diskutieren möchten. Und mit mir sind an dieser Sendung beteiligt und Gäste dieser Sendung Antonio Krüger. Er ist Professor für Computer Science, für Informatik an der Universität des Saarlandes und Chef des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz. Guten Morgen, Herr Krüger.
Einen schönen guten Morgen in die Runde.
Herr Krüger ist uns aus Bremen zugeschaltet. Bei mir im Studio ist Christian Rusche. Er ist Digitalexperte am Institut der Deutschen Wirtschaft, IW, in Köln und dort unter anderem verantwortlich für den KI-Monitor. Guten Morgen, Herr Rusche.
Guten Morgen.
Und ich hoffe, dass jetzt auch in der Leitung ist Ann-Kathrin Riedel, Geschäftsführerin von Next. Das ist ein Expertennetzwerk für die digitale Transformation der Verwaltung. Guten Morgen, Frau Riedel, sage ich einfach mal.
Guten Morgen, ich bin da.
Und da kommt auch die Antwort. Ja, schön, dass Sie alle dabei sind. Wir reden heute darüber, wie sich das Leben verändern könnte durch künstliche Intelligenz. Und Sie können sich natürlich beteiligen an dieser Sendung. Rufen Sie uns gerne an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800-4464-4464. 00800-4464-4464. Das ist unsere kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie können uns natürlich auch eine E-Mail schreiben an agenda@deutschlandfunk.de. agenda@deutschlandfunk.de. Notieren Sie gerne Ihre Telefonnummer, wenn wir Sie gegebenenfalls zurückrufen dürfen. Und wenn wir darüber reden, ja, wie sich KI oder wie KI in unserem Alltag schon vorkommt, dann würde ich vielleicht zunächst mal gerne die Frage stellen an Christian Rusche hier bei mir im Studio, wenn Sie mal Ihren heutigen Tagesablauf durchgehen. Ist Ihnen da schon KI begegnet?
Definitiv. Also ich muss sagen, die Sendung war ein bisschen ein Aufreger auch. Deswegen saß ich im Bus, habe meine Unterlagen nochmal durchgeguckt und plötzlich war ich an der Endhaltestelle und nicht da, wo ich aussteigen wollte. Mhm. Na, da zog ich dann das Handy und das zeigte mir dann den schnellsten Weg. War ich doch noch pünktlich. Also das ist quasi der Weg, wie mich KI heute rechtzeitig hierher gebracht hat.
Das heißt, die hat geholfen?
Genau.
In ihrem Handy. Antonio Krüger, haben Sie heute schon mit KI zu tun gehabt?
Ja, sicherlich. Wir haben ja alle, ohne das zu wissen, wenn wir das Internet verwenden, wenn wir Suchanfragen stellen. Und ich habe sicherlich schon einige Suchanfragen heute gestellt, auch unter anderem zur Sendung, um nochmal das Format von Agenda mir anzuschauen. Dort läuft KI mit und hilft tatsächlich, zielgenau Informationen jetzt schon aus dem Internet für uns bereitzustellen. Die Navigation wurde eben genannt, aber auch Empfehlungssysteme. Heute Morgen meine Spotify-List zum Beispiel von Musiktiteln basierend auf meinen Interessen und meinen Musikvorlieben ist natürlich auch durch künstliche Intelligenz zusammengestellt. Also es gibt an vielen Stellen Berührungspunkte tagtäglich, wo wir mit KI zu tun haben. Jetzt schon.
Mhm. An Ann-Kathrin Riedel frage ich natürlich auch. Heute schon mit KI zu tun gehabt?
Ja, mir ging das ganz ähnlich wie Herrn Rusche. Ich habe nämlich heute meinen ersten Tag als Geschäftsführerin vom Next e.V. Ich bin ja noch angekündigt in meinem Ehrenamt als Vorsitzende von LOT, dem Verein für liberale Netzpolitik, mache ich beide. Und erster Tag neues Büro, da musste man dann auch nochmal gucken, wie fahre ich jetzt eigentlich den neuen Weg zur Arbeit, wie lange brauche ich und bin ich überhaupt rechtzeitig losgegangen. War ich leider nicht, aber doch fast pünktlich im neuen Büro.
Das sind jetzt aber alles Beispiele gewesen, die wirklich durchweg positiv erscheinen. Also es war Hilfe. Die KI hat Ihnen geholfen und ja, Antonio Krüger, ist deswegen vielleicht auch manche Angst unberechtigt?
Also ich denke mal, manche Angst ist sicherlich unberechtigt, aber man muss Ängste ja auch ernst nehmen. Es hilft ja nichts, nicht? Und ich denke, gerade bei so Technologien, die ein großes Transformationspotenzial haben, kann auch tatsächlich die eine oder andere negative Entwicklung sich durchaus realisieren. Das ist also nicht so, dass ich jetzt hier, obwohl ich natürlich als Informatiker auch das Positive der Technologie sehe, kann ich auch schon das manipulative Potenzial von KI-Techniken erkennen, ja, weil ich verlasse mich jetzt zum Beispiel auf Empfehlungssysteme, die aber natürlich auch mich manipulieren können. Und wenn man sich anschaut, wie gut inzwischen die großen Sprachmodelle Text generieren können, der fast nicht vom Menschen zu unterscheiden ist in großen Teilen, selbst im Dialog, wenn man nachfragt, dann braucht man nicht viel Fantasie zu erkennen, wo das Missbrauchspotenzial liegt.
Und wenn Sie von Text generieren sprechen, da sprechen Sie natürlich auch ChatGPT an. Das ist die App oder beziehungsweise das Programm, das im Moment so viel diskutiert wird, weil es das Thema KI, das Thema künstliche Intelligenz natürlich nochmal sehr nach vorne gebracht hat. Ann-Kathrin Riedel, ist dieses Programm etwas, was Sie auch insofern ja sehr genau beobachten, weil es die Transformation voranbringen kann?
Ja, auf jeden Fall und eben auch im eigenen Erleben. Also es ist schon beeindruckend, was dieser Chatbot ist das ja, was da gerade zur Verfügung gestellt wird, alles kann und wie es eben auch die Arbeit erleichtern kann. Also wenn man passende Befehle gibt, schreibt einem diese KI ganze Reden, die wirklich großartig sind, fasst einem Texte zusammen, gibt dann Informationen, von denen man sich fragt. Und ich habe mir da auch Gedanken gemacht, was bedeutet das eigentlich für die Arbeitswelt allgemein, aber natürlich auch für mein Arbeitsleben und wie geht man damit um? Und es gibt ja jetzt so ja, vieles, und das wurde auch eben schon von Herrn Krüger angesprochen, was, wenn man gar nicht mehr weiß, von wem denn da eigentlich diese Texte geschrieben wurden. Und ich glaube, da muss auch viel eben Wandel miteinander umgehen im gesellschaftlichen Miteinander, viel mehr Transparenz. Wer hat man das selber geschrieben oder hat man das schreiben lassen? Ich finde per se erstmal diese Anwendung zu nutzen, um sich Texte schreiben zu lassen, gar nicht verkehrt. Man müsste nur transparent damit umgehen. Ich habe so den Vergleich gemacht, als ich davor saß, weil ich dachte, ich mathematische Formeln muss ich ja auch nicht mehr praktisch anwenden können und per Hand rechnen, mit Hilfe vielleicht noch von einem Taschenrechner, sondern ich benutze dafür auch Excel. Und jeder sieht dann in so einem Excel-Sheet, dass ich das nicht selber gerechnet habe. Ich weiß aber, diese Technologie anzuwenden. Ich glaube, ähnlich müssen wir dann auch mit solchen Anwendungen wie ChatGPT umgehen.
Was es bedeutet, wenn wir zunehmend mit KI zu tun haben, zum Beispiel für die Arbeitswelt als auch für die politische Kommunikation, das klang auch gerade bei Ann-Kathrin Riedel durch, oder auch wie es die Wirtschaft verändern könnte, das alles besprechen wir in dieser Sendung heute in der Agenda hier im Deutschlandfunk. Zunächst mal würde ich aber gerne ein bisschen darauf schauen, wie sie denn überhaupt funktioniert und was KI überhaupt ist. Es wird viel darüber gesprochen. Antonio Krüger, Sie spreche ich als Informatiker mal an. Können Sie das so erklären, dass man eben kein Informatikstudium braucht, was die KI macht?
Ja, ich versuch's mal. Ich sag's mal so. Ja, es ist jetzt ja auch nicht das erste Mal, dass ich das versuche zu erklären. Also, was erstaunlich ist an der Technologie dieser großen Sprachmodelle, ist, dass sie eigentlich gar nicht so kompliziert funktioniert. Also, wenn man abstrakt drauf schaut. Und was diese Sprachmodelle machen, die haben eine sehr gute Vorstellung, in welchem Kontext unterschiedliche Wörter in vielen, 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 vielen Textdokumenten, im Wesentlichen allen Textdokumenten, die man im Internet findet, ja, vorkommen. Und dadurch entsteht so eine Art Bedeutung, nicht? Und dadurch sind sie eben in der Lage, diese großen Sprachmodelle relativ gut vorherzusagen, gegeben jetzt in diesem Fall bei ChatGPT, gegeben ein gewisser Input, ja, der eingegeben wird, zum Beispiel eine bestimmte Frage oder ein bestimmter Anfang von einem Aufsatz, den dann das Programm vervollständigen soll. Die haben dann eine sehr gute Vorstellung davon, was plausible Ergänzungen, Erweiterungen sind. Und das erfordert natürlich diesen riesigen Aufwand, diesen riesigen Trainingsaufwand, weil sie sich im Wesentlichen auf gigantischen Datenmengen, textuellen Datenmengen, im Beispiel von ChatGPT, aber es gibt ja auch ähnliche Programme, die das zum Beispiel für Bilddaten machen und dann Bilder generieren können, ja, auf ganz ähnliche Art und Weise. Das ist einfach dann ein anderer Datensatz. Das sind dann eben Millionen von Bildern, die dort zum Training verwendet wurden. Und es gab mal in den Anfängen des Handys, gibt es auch, glaube ich, immer noch, Wortvorhersagen fürs nächste Wort, damit man schneller SMS tippen kann. Mhm. Ja, das ist sehr, sehr primitiv. Wenn man sich das jetzt vorstellt, dass das erweitert wird, nicht auf das nächste Wort, sondern auf ganz große Wortkontexte von Tausenden von Wörtern, dann kriegt man so eine Idee, wie ChatGPT ungefähr funktioniert und die großen Sprachmodelle, die dahinter liegen.
Das heißt, es sind bestimmte Muster, die nach mathematischen Berechnungen eben auch wieder folgen. Also welche Worte folgen auf andere? Und Sie haben gerade von so einer Art Bedeutung gesprochen.
Ja.
Das heißt, natürlich versteht da kein Programm, was es sagt, sondern Richtig. Es ist einfach aus den Daten generiert, die es schon gibt und ja. auf die es zurückgreift.
Ich meine, man hat eine gewisse Bedeutungsebene, weil Wörter, die in ähnlichen Kontexten vorkommen, tatsächlich auch eine ähnliche Bedeutung tragen. Und diese Vorstellung durch die große statistische Betrachtung von so riesigen textuellen Datenmengen, diese Sache, welche Wörter ähnliche Bedeutung haben, in ähnlichen Kontexten auftauchen, also auf dieser Ebene tatsächlich gibt es eine Repräsentation von Bedeutung. Aber wenn wir von Generalisierung sprechen, ja, da sind die großen Sprachmodelle sehr, sehr schlecht, davon Regeln abzuleiten, zum Beispiel Sachen, die jedes Kind kann. Ja, kein Kind trainiert sozusagen fürs Leben, indem es Millionen von Beispielen sieht, sondern Kinder sind in der Lage, aus wenigen Beispielen dann relativ schnell Regeln, die sie dann natürlich testen und die dann auch manchmal verkehrt sind und angepasst werden müssen. Wir kennen das alle, wenn wir mit Kindern interagieren. Aber diese Fähigkeit gehen diesen Sprachmodellen im Moment jedenfalls noch ab.
Das heißt, es braucht mehr als ein paar Beispiele, es braucht große Datenmengen, wie
so
Sie schon gesagt haben. Und Sie haben davon gesprochen, dass es eben auch vorhersagbar ist, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Ist denn da trotzdem eine Überraschung drin? Hat KI Sie auch schon mal überrascht? Oder ist das eigentlich so mathematisch durchgerechnet, dass man eigentlich ziemlich genau weiß, wo es hingeht?
Also hier geht es ja um Statistiken und tatsächlich werden dann immer die wahrscheinlichsten Werte ausgewählt, ja, die häufig hat ChatGPT viele Alternativen zur Verfügung, ja, die sich eigentlich in den Wahrscheinlichkeiten nur gering unterscheiden und dann wählt es einfach die wahrscheinlichste aus oder in Abhängigkeit vom Dialog, den man führt, führt das dann tatsächlich auf andere Pfade. Ja, und dadurch, dass es so viele verschiedene Möglichkeiten gibt, ja, zum Beispiel einen Aufsatz zu Ende zu schreiben, wir hatten eben das Beispiel, oder eine Rede, können kleine Anstöße schon zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen führen. Insofern ist es schon so, dass das System vielleicht in der Richtung nicht überrascht, aber im Detail dann schon manchmal durchaus auch überraschende Dinge von sich gibt.
Im Detail überraschende Dinge und wie die künstliche Intelligenz unser Leben verändern könnte. Darüber sprechen wir heute in der Agenda hier im Deutschlandfunk, an der Sie sich natürlich gerne beteiligen können. Ich sage nochmal unsere Telefonnummer 00800 4464 4464, wie immer kostenfrei. Oder Sie können uns auch eine E-Mail schreiben an agenda@deutschlandfunk.de. Und wenn wir darauf schauen, wir haben eben schon in der Einstiegsrunde ein bisschen gehört, wo KI zum Einsatz kommt, im Handy zum Beispiel, bei den Vorschlägen für die Musikplaylist oder ähnliches. Wenn wir darauf schauen, wo die KI genutzt wird, da lesen, oder ich habe in der Vorbereitung sehr oft gelesen, dass die KI im Grunde gleichzeitig überschätzt und unterschätzt wird. Denn einerseits überschätzt wird sie da, wo wir schon von menschenähnlichen Robotern sprechen oder so eine Vorstellung haben von KI, die die Macht übernehmen könnte. Andererseits wird sie unterschätzt, weil wir oft gar nicht merken, wo KI heute schon vorkommt. an Katrin Riedel. Sehen Sie das auch so? Glauben Sie, da wissen viele Leute gar nicht, bei der Playlist zum Beispiel, da steckt KI dahinter?
Auf jeden Fall. Ich habe da, als Herr Krüger das sagte, auch gedacht, ach ja, klar, stimmt total. Und ich glaube, Sie hatten das ja auch am Anfang gefragt, mit dem Thema Ängsten. Und ich glaube, wir, gerade wenn wir positive Erfahrungen haben, nehmen wir das gar nicht so bewusst wahr, weil es ja eben in unseren Alltag passt und wir auch mittlerweile dran gewöhnt sind. Ich glaube eben auch viele Menschen wissen gar nicht, dass so eine Kartenfunktion, die mir die beste Route analysiert, dass da auch viel künstliche Intelligenz drin ist. Und ich sehe es auch eben, wie Sie gesagt haben, dass sehr, sehr viel überschätzt wird. Wenn ich nochmal zum Beispiel das mit meiner Rede, die ich einmal habe generieren lassen, natürlich machte diese ChatGPT einen sehr schönen Text, der auch passte, aber es sind natürlich Details, die sie nicht kennen kann, die man nochmal händisch anpassen muss. Und wer schon mal eine Rede gehalten hat, gerade eben auch in einem im Privaten oder in einem Kontext, wo eben auch eine persönliche Note wichtig ist, auch da kann das die KI natürlich nicht, weil sie Anekdoten, die Menschen erlebt haben, die eben so eine Rede noch etwas besonders macht und menschlicher macht, kann sie gar nicht mit einbringen. Und deswegen würde ich zum Beispiel auch davon absehen zu sagen, dass irgendwie Redenschreiberinnen oder Journalisten gar nicht mehr gebraucht werden, weil diese ganze Komponente des Erlebens, dass ich in irgendwelche Texte reinpacken muss, die gar nicht kann. Ich glaube aber, das größte Problem ist, dass wir zu technikgläubig und zu naiv werden, was solche Dinge angeht, dass wir haben häufig immer das Bedürfnis zu glauben, ja, weil mir der Computer etwas sagt, wird das ja wohl schon stimmen, weil so ein Computer ist ja eigentlich ganz schlau, und dass wir da verlernen, Dinge zu hinterfragen. Und da sehe ich, glaube ich, die größte Angst, dass wir das alles immer als gegeben hinnehmen, was der Computer ausspuckt oder die KI, aber nicht mehr in der Lage sind zu hinterfragen. Und das, wenn wir auf unser Bauchgefühl hören und merken, irgendwie kann das nicht ganz richtig sein, vielleicht dem nicht nachzugehen, sondern zu sagen, naja, da hat jetzt die KI gesagt, wird wohl richtig sein, weil die hat ja viel mehr Daten als ich.
Mhm. Zu wenig kritische Distanz, Herr Krüger?
Ja, also ich glaube, man muss tatsächlich nochmal betonen, das ist auch ein bisschen das, was eben durchklang, dass wir uns immer noch in so einem Zustand befinden, wo die meisten KI-Anwendungen KI eher als Werkzeug erfolgreich einsetzen. Und das Gleiche gilt meiner Meinung nach auch im Moment jedenfalls noch für die großen Sprachmodelle, wie zum Beispiel ChatGPT. Die sind natürlich eindrucksvoll, weil sie wirklich in der Lage sind, Texte in verschiedenen Sprachen, ja, teilweise besser wirklich als Menschen zu generieren und auch Dialoge zu führen, die bei oberflächlicher Betrachtung tatsächlich auch, wo man nicht mal unterscheiden kann, ob das jetzt ein Mensch ist oder eine Maschine. Trotzdem ist es genau so, wie wir es eben gehört haben. Es werden jetzt natürlich, im Moment befinden wir in so einer Situation, wo ausprobiert wird, ja, was können wir mit diesen Sprachmodellen tatsächlich Sinnvolles auch anfangen? Das ist ja auch einer der Gründe, weswegen das öffentlich gestellt wurde, das ChatGPT, um genau das auszuloten, um die Fantasie da auch anzuregen, damit Leute sich damit beschäftigen können. Und es wird so sein, dass wir jetzt sehr schnell relativ viele Anwendungen sehen werden, aber die werden eher einen Werkzeugcharakter haben. Also wir werden plötzlich ChatGPT in allen Textdokumentprozessoren, also wie Word und so weiter, ja, finden. Und die werden uns dann Textvorschläge machen können, ne? Also sie haben dann sozusagen das weiße Blattproblem, sind sie dann zum Beispiel los. Trotzdem bedeutet das, dass das Programm nicht automatisch ihre E-Mail beantworten wird, ja, ohne dass sie da nochmal drüber gucken. Also das wäre sehr fahrlässig und dumm, weil es eben nur ein Werkzeug ist und auch noch viele Fehler macht. Und so auf diesem Niveau bewegen wir uns jetzt im Moment. Und ich glaube, das ist auch wichtig, das nochmal klarzustellen. Weil der Anschein, wenn man sich so mit dem Programm unterhält, weil wir ja auch schnell vermenschlichen als Menschen, also jetzt nicht nur natürlich bei Computern sowieso, aber das machen wir ja bei vielen Alltagsdingen, bei vielen, selbst beim Auto zum Beispiel, vermenschlichen wir ja schnell. Da fantasieren wir dann Fähigkeiten rein, die so tatsächlich dann eben nicht da sind. Mhm. Und da muss man, glaube ich, ein bisschen dagegenhalten.
Über dieses Menschlichen werden wir auf jeden Fall noch sprechen hier in dieser Sendung. Das fängt vielleicht sogar schon damit an, dass es als künstliche Intelligenz bezeichnet wird, das, was die Computer da leisten. Ich habe jetzt so ein bisschen rausgehört bei Ihnen, dass vielleicht ein Problem auch ist, dass man viel zu oft an Science Fiction denkt im Zusammenhang mit KI und noch viel zu wenig über den Alltag. Christian Rusche vom Institut der Deutschen Wirtschaft beschäftigt sich mit der KI vor allem aus wirtschaftlicher Perspektive. Und wir haben gerade schon einige Anwendungen gehört. Das klingt alles noch nach einem Bereich, der zwar gut funktioniert, Menschen helfen kann, aber eben noch nicht so, dass da jetzt massenweise die Arbeitsplätze abgeschafft werden.
Genau, also vielleicht fange ich mal ganz früher an. Und zwar, KI ist jetzt nicht das neue Thema. Also man hatte schon um die 50er Jahre des letzten Jahrtausends schon Vorstellungen von KI. Mhm. Und KI, oder im Englischen Artificial Intelligence, AI, wurde eigentlich 56 schon mal eingeführt, dieser Begriff. Und seitdem ist eben schon sehr viel Zeit vergangen und es wurde auch schon prognostiziert, dass die Arbeit schon ausgeht. Aber tatsächlich geht uns ja im Moment die Arbeit noch nicht aus. Mhm. Na, das heißt, ganz lange hat KI also so einen Entwicklungsschritt und die Frage ist, wird das jetzt schneller oder geht das dann so weiter? Und wenn man sich das so anschaut, also die KI hat man einerseits so schwache KI, die lernt dann eben mit Beispielen, wie wir das eben gelernt haben, und dann die starke KI, die hat schon so einen Prozess wie das menschliche Gehirn quasi. Die braucht nicht viele Beispiele, sondern nur wenige Beispiele.
Und über diese Anwendungsbereiche werden wir gleich noch sprechen. Wir werden auch das vertiefen, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, dass zum Beispiel ja Arbeit abgenommen werden könnte und dass vielleicht da aber auch noch ein bisschen zu viel hineininterpretiert wird, sage ich mal. Ich habe zum Beispiel Studien gelesen von vor 10 Jahren, die haben vorausgesagt, dass bis 2030 die Hälfte aller Jobs wegfallen könnte. Wenn wir jetzt ungefähr zeitlich dazwischen stehen, sehen wir, dass das möglicherweise übertrieben war. Wohin wir da vielleicht noch kommen, darüber reden wir gleich nach den Nachrichten weiter hier in der Agenda im Deutschlandfunk. Unser Thema heute, Beispiel ChatGPT, wie künstliche Intelligenz unser Leben verändert. Und Sie können sich gerne beteiligen. Weiterhin unsere kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464 und die E-Mail-Adresse agenda@deutschlandfunk.de. Briefe schreiben, die Hausaufgaben übernehmen oder politische Debatten führen. Es wird derzeit viel diskutiert über den Chatbot ChatGPT, was der alles kann und wo er Menschen die Arbeit abnehmen könnte. Deshalb wird viel auch über künstliche Intelligenz diskutiert, wie sie unser Leben verändern könnte. Es steht wohl fest, dass KI unser Leben beeinflussen wird, immer stärker. Die Frage ist, wie treffen wir die Entscheidungen, wo sie das auch tun soll und wie werden sich Arbeit und Bildung zum Beispiel verändern. Darüber diskutieren wir in der Agenda hier im Deutschlandfunk, zu der Sie Sören Brinkmann noch einmal herzlich begrüßt. Und wir haben einige E-Mails schon von Ihnen bekommen. Zum Beispiel schreibt uns Herr Geisler, zum heutigen Thema KI habe ich folgende Frage. Die Intelligenz von heutiger KI besteht ja, wie am Beispiel ChatGPT erklärt, auf dem Erkennen und Nutzen von Beziehungsmustern in großen Datenmengen. Diese Daten sind bisher von Menschen erzeugt. Deshalb kann ChatGPT Menschen gut nachahmen. Sollte sich solch eine KI flächendeckend durchsetzen, werden die Textmengen dann irgendwann von denen durch die KI erzeugten ersetzt und dominiert und ja, verstärkt sich sozusagen die KI selbst. Das ist eine Frage, die wir gleich noch richten an Antonio Krüger, der in dieser Runde mit dabei ist. Er ist Chef des Deutschen Forschungszentrums für künstliche Intelligenz. Ich möchte aber zunächst mal noch einmal bei Christian Rusche bleiben, der bei mir im Studio ist, Digitalexperte am Deutschen Institut für Wirtschaft. Denn wir haben eben schon darüber gesprochen, inwieweit Arbeit ersetzt werden könnte in Zukunft noch stärker durch die KI. Ich habe Studien angesprochen, vor 10 Jahren, dass vorausgesagt wurde, bis in die frühen 2030er könnte die Hälfte der Arbeit für Menschen wegfallen. Wie gesagt, aus heutiger Perspektive scheint das übertrieben. Ist da viel Übertreibung drin gewesen?
Also die Studien sind, glaube ich, schon ein bisschen zu optimistisch gewesen. Nichtsdestotrotz kann man eigentlich davon ausgehen, dass es so gravierende Umbrüche geben wird. Und dann ist die Frage, woran liegt das? Und gab schon so, woran ich mich erinnere, 2010 das Lehrbuch, das eben, also ein KI-Lehrbuch, wo dann klar aufgezeigt wurde, dass eigentlich Daten der Treiber von KI sind. Ja, weil eben diese schwache KI, von der wir gerade reden, die noch nicht so selber denken kann, weil die eben Daten zum Trainieren braucht. Und da wir immer mehr Daten generieren, die über die Hälfte erst in den letzten paar Jahren, kann KI jetzt natürlich auf viel mehr Ressourcen zugreifen und wird sich dann auch fast exponentiell entwickeln. Mhm. Und dazu kommt, dass wir eben auch gerade einen Wettbewerb da sehen. Also ChatGPT eher so in Richtung Microsoft wird da auch in den Anwendungen zu finden sein. Und dann gibt's aber auch die anderen großen Player, beispielsweise Google/Alphabet, vielleicht Facebook, die natürlich da auch noch nicht zurückfallen möchten und da natürlich dann auch noch Geld und ihre Datenschätze, die sie eben haben, mit in den Ring werfen werden.
Mhm. Microsoft war nun auch bei den Investitionen für ChatGPT maßgeblich beteiligt. Wir werden gleich noch darüber sprechen, inwieweit da auch ein Wettlaufen der großen Tech-Konzerne begonnen hat. Und ich möchte trotzdem, gerade weil Sie jetzt die Datenmengen angesprochen haben, noch einmal die Frage an Antonio Krüger weiterleiten, die wir eben schon von einem Hörer bekommen haben, von Herrn Geißler. Der fragt eben, wenn jetzt die KI selbst noch immer weiter große Datenmengen erzeugt, verstärkt sich die KI dann sozusagen selbst?
Ja, also ich meine, klar, da kommt schnell der Verdacht auf, dass die KI sozusagen in ihrem eigenen Saft sich brät sozusagen und dann nichts Neues mehr rauskommt. Also die Gefahr besteht tatsächlich. Allerdings muss man auch sagen, dass jetzt schon ja große Teile im Internet auch schon von Bots und von vielleicht weniger kluger KI, nämlich rein so auf schablonenartigen Wissen beruhend, Texte generiert wurden. Und dass die natürlich beim Lernen jetzt der großen Sprachmodelle natürlich auch schon hinderlich sind und dass es da Verfahren gibt, die sozusagen auch automatisch zu erkennen. Und das heißt, die Betreiber von großen Sprachmodellen haben schon auch ein Interesse dran, Spreu vom Weizen zu trennen. Und das kann auf verschiedene Arten und Weisen passieren. Eine ist eben technologisch, weil man kann schon auch erkennen, ob ein Text sozusagen mit großer Wahrscheinlichkeit aus einem Sprachmodell stammt oder aus einem sozusagen aus menschlicher Feder. Das ist natürlich so ein bisschen so ein Wettrennen. Ne?
Und das spielt natürlich auch eine Rolle, wenn man dann wiederum die KI-Texte entlarven möchte.
So ist es, genau. Mhm. Ich denke, es wird am Ende so eine Mischung sein. Es wird Wasserzeichen geben, das heißt einfach viele Texte werden eben erkennbar sein, auch automatisch. Da wird es wahrscheinlich entweder eine Selbstverpflichtung geben, vielleicht wird es auch eine Regulierung geben, ja, dass eben so eine Kennzeichnung stattfinden muss. Ich halte das auch aus Transparenzgründen für relativ wichtig, dass eben Nutzer von solchen Texten, ganz am Anfang, Frau Riedel hatte das ganz am Anfang angesprochen, ne, auch erkennen können, was stammt sozusagen aus einem Sprachmodell und was stammt tatsächlich von einem Menschen. Wir sehen Bemühungen, Vertrauen wiederherzustellen, auch in sozialen Netzwerken durch sogenannte Identifikationsmechanismen, ob da wirklich auch ein Mensch und der richtige Mensch dahinter ist. Also es wird aus meiner Sicht so eine Mischung geben, so dass ich nicht so pessimistisch bin, dass man am Ende sagen wird, naja, da wird es dann nur noch zum großen Teil KI-generierte Texte im Internet zur freien Verfügung geben.
Das alles, was Sie jetzt angesprochen haben, spielt natürlich dann insbesondere auch im Bildungsbereich, im Wissenschaftsbereich eine ganz große Rolle. Das werden wir noch vertiefen in dieser Sendung, weil wir natürlich auch darüber sprechen möchten, wie sich unser Leben durch die künstliche Intelligenz verändert. Am Beispiel ChatGPT deklinieren wir das ein bisschen durch, aber wir wollen auch weit darüber hinausblicken und wir wollen gucken, wo KI heute schon uns viel Arbeit abnehmen kann und abnimmt. Und deswegen begrüße ich in der Leitung Joachim Frank, der uns aus Karlsruhe angerufen hat und ich glaube, der uns ein Beispiel geben kann, ja, wo KI zum Einsatz kommt. Daran sind Sie selbst beteiligt, wenn ich das hier richtig lese.
Nein, das lesen Sie nicht.
Ach, lese ich nicht richtig. Okay.
Nein.
Dann stellen Sie es mal richtig.
Ich muss ein bisschen leider ausholen zu meinem Background, weil sonst das nicht verständlich wird, was ich sage. Ich habe vor langer Zeit mal Physik und Informatik studiert. Und damals fing die Informatik gerade an. Ich wollte eigentlich Kybernetik studieren. Aber das hatten sie dann nicht mehr in Karlsruhe. Dann habe ich eine Firma gegründet. Wir haben Sachen gemacht mit Mikroprozessoren für Blinde und Sehbehinderte und Sprachausgabe und solchen Sachen. Diese Firma ist ein Vierteljahrhundert gelaufen. Dann habe ich sie weitergegeben. Das nur zum Background. Mhm. Die Beschäftigung mit KI hat sich auch so ausgewirkt, lustigerweise auch im Deutschlandfunk. Ich habe nämlich 72 ein Hörspiel geschrieben und auch einen Preis bekommen dafür. Das wurde unter anderem im Deutschlandfunk 1973 und 2018 gesendet. Das beschäftigt sich mit dem Thema. Was ich damit sagen will, dass ich wirklich schon über 50 Jahre mit dem Thema beschäftigt bin.
Aber wenn wir nochmal bei den Erfahrungen bleiben, die Sie selbst
jetzt
gemacht haben.
Jetzt komme ich drauf. Ich wollte das nur sagen, weil ich nicht jetzt einen Titel oder einen Expertennachweis oder so bringen kann. Ich bin wirklich sehr vertraut mit dem Thema. Und ich muss sagen, Sie können, ich bedauere Sie als Radiomacher, dass Sie dieses riesige Thema in so einer kleinen Sendung unterbringen müssen. Denn Dinge wie Deep Learning, neuronale Netzwerke, starke KI und so weiter, die können Sie ja gar nicht ansprechen. Und immer nur den Fokus aufs Wirtschaftliche zu halten, wie wird das eingesetzt, wie wird das unser... Es ist ja ein viel weitergehender Fokus, wäre da zu erwähnen, nämlich ein philosophischer. Was macht das mit uns, wenn die KI in 20 Jahren, und das ist ja auch nicht wirklich lang, mal den Zustand erreicht, dass sie unsere Intelligenz in den Schatten stellt? Und das wird kommen.
Herr Frank, da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an, den wir morgen auch im Deutschlandfunk aufgreifen, in unserer Sendung Systemfragen. Da wird es genau um diese ethischen Aspekte gehen. Deswegen ist es schön, dass Sie da schon ein bisschen den Fokus hinlenken. Wir wollen in dieser Sendung tatsächlich ein bisschen bei der Anwendung bleiben. Wir wollen nicht nur auf die wirtschaftlichen Interessen schauen, sondern wir wollen auch gucken, wo im Alltag zum Beispiel Anwendungsbereiche sind. Und deswegen noch mal ganz kurz meine Frage an Sie. Wenn Sie sagen, zum Beispiel Hilfe für Sehbehinderte, ist das etwas, wo Sie zum Beispiel auch wirklich sehen, dass KI einen großen gesellschaftlichen Nutzen haben kann, jenseits von wirtschaftlichen Interessen?
Natürlich, es gibt schon eine Weile eine Möglichkeit, über eine Kamera ausgewertete Bilder sich umsetzen zu lassen in Sprache. Da wird also einem Blinden zum Beispiel beschrieben, was das sieht, also die Kamera sieht, die KI, mithilfe von KI, also das natürlich, oder allein auch schon das Lesen von Schrift. Ich habe Ende der 80er Jahre mich noch um Lesegeräte selber gekümmert mit
Scannern. Genau, das Vorlesen sicherlich auch ein wichtiger Punkt, aber der da eine Rolle spielt. Herr Frank,
Das ist klar. Ich habe eine Frage noch. Das ist also Kleinigkeit. Ich habe eine persönliche Frage an Ihre Experten noch. Die bitte würde ich nur mal ganz kurz mit Ja oder Nein hören. Kennen Sie Professor Schmidhuber in Lugano? Ein Experten.
Ich gebe es weiter an Antonio Krüger und klar, Herr Frank. Vielleicht ordnen Sie uns den kurz ein. Und Herr Frank, ich danke Ihnen für den Anruf, für die Frage, die Sie uns gestellt haben, beziehungsweise die ich jetzt an Herrn Krüger weitergebe.
Ja, den Kollegen Schmidhuber kennen wir natürlich sehr gut. Das ist einer der Mitbegründer der tiefen neuronalen Netze. Also tatsächlich viele der übrigens Grundlagen kommen auch tatsächlich aus Europa, wie so häufig halt, muss man ehrlicherweise sagen.
Und wenn wir dann doch nochmal gerade beim Wirtschaftlichen bleiben. Uns hat auch eine E-Mail erreicht von Herrn Wall, der uns schreibt, wenn Sie jetzt sagen, die Grundlagenforschung kommt aus Europa, die wirtschaftliche Anwendung und Verwertbarkeit, wenn man das so nennen möchte, die wird dann oft oder findet oft in den USA statt. Herr Wall schreibt uns zum Beispiel, wieder einmal wird hier die Technik von amerikanischen, US-amerikanischen Unternehmen bereitgestellt. Wo bleibt die Rolle Europas, Herr Krüger?
Also ich denke, dass die Beobachtung ist natürlich nicht verkehrt. Es ist aber eben tatsächlich auch so, dass das nicht nur auf die KI beschränkt ist, sondern natürlich an vielen Stellen zu beobachten ist. Dort, wo große Investitionen notwendig sind, um etwas anzuschieben, sind einfach die Strukturen in den USA, das Wirtschaftsmodell, mit dem die USA Innovationen voranbringt und anschiebt, ist eben dafür geeignet. Wir haben in Europa, gerade auch in Deutschland, kommen die Innovationen ja eher kleinteilig aus dem Mittelstand. Also wo wir ja ganz viel, das vergessen wir dann immer wieder, dass wir eigentlich ja auch in Deutschland sehr innovativ unterwegs sind, aber eben in anderen Strukturen, nicht in großen Venture-Kapital-Investitionen in der Regel, sondern über die vielen kleinen Marktführer, die wir haben, die in Nischen Weltmarktführer sind und die dort Innovationen vorantreiben. Und da bin ich auch nicht so pessimistisch, dass da der Zug komplett abgefahren ist. Im Gegenteil, ich glaube, dass viele von den Unternehmen, und wir machen ja am DFKI arbeiten wir mit vielen Mittelständlern zusammen, die überlegen sich schon seit einiger Zeit und probieren und explorieren Möglichkeiten, wie KI in ihrem Marktsegment zu neuen Produkten, zu neuen Innovationen führen kann, damit eben diese Innovationsführerschaft erhalten bleibt.
Das würde ich gerne auch an Christian Rusche weitergeben, der sozusagen der Wirtschaftsexperte in der Runde ist vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Wir haben gerade gehört, oder wir sehen natürlich die Googles, die Apples, die auch jetzt in diesem Fall Microsofts oder OpenAI, das ist der Hersteller von ChatGPT, die solche Unternehmen, die sitzen in Kalifornien in aller Regel und eben nicht in Deutschland. Aber stimmen Sie Herrn Krüger zu, dass es eben in anderen Strukturen, dann eben eher in den deutschen mittelständischen Strukturen, eben auch hier einen großen Schub gibt?
Also es ist, ja, ich stimme ihm vollkommen zu. Das eine ist eben tatsächlich, dass eben die Innovationen aus dem Mittelstand kommen, insbesondere im Maschinenbau. Ja, da haben wir grundlegende Änderungen durch KI, weil eben Datenaustausch durch Digitalisierung möglich ist. Da kann man eben Dienstleistungen verkaufen, anstatt eben die Maschine selber. Man kann die Maschine fernwarten, man kann die fernsteuern. Also das ist der eine Strang. Der zweite
ist, das heißt, wo KI auch heute schon zum Einsatz kommt.
Definitiv. Also wir haben mal bei den industrienahen Dienstleistungen gefragt. Also so, die Industrie ist klar, aber industrienahe Dienstleistungen, Ingenieure, Wirtschaftsberatung, sowas ungefähr. Da um die 20% setzen das schon in ihren Produkten, in ihren Dienstleistungen alles schon ein. Also das ist da schon verbreitet und diese ganzen Hidden Champions, also diese kleinen deutschen Unternehmen, die eigentlich keiner kennt, aber die dennoch Weltmarktführer sind, die arbeiten sehr eng. Einerseits mit eigenen Anwendungen in KI, aber auch mit Microsoft oder Amazon zusammen, die eben da auch das ermöglichen.
Ich würde gerne einen weiteren Hörer in die Runde holen. Matthias Wald hat uns aus Bad Dürkheim angerufen. Guten Tag.
Ja, guten Tag, hallo.
Wie ist Ihr Blick auf KI und wie diese unsere Welt, unser Leben verändern wird?
Ja, also ich bin auch in dem IT-Bereich tätig und ich wollte meine Tochter dazu anhalten, dann KI zu nutzen als Privatlehrer. Das heißt, ihr einen kritischen Blick und auch Interaktion zu nutzen. Das ist natürlich, wir haben also an einem Bio-Problem gearbeitet, ganz normale Populationsformel, und die sollte nach einer Variablen umgestellt werden. Die hat sie dann genutzt, hat die Frage reingestellt und dann kam ein super Ergebnis, also schön mit schrittweise Auflösung. Als ich das aber dann durchgeguckt habe, bin ich fast vom Sockel gefallen. Das war von oben bis unten falsch.
Okay.
Da gab es
Vorzeichen. Das heißt, die KI nicht zu gebrauchen.
Ja, richtig. Das Problem war nur, meine Tochter hatte das dann abgeschrieben und hat das wirklich tatsächlich so genutzt. Und jetzt hatte ich natürlich das Argumentationsproblem, wie jetzt die Teilnehmerin in der Runde gesagt hat, wir akzeptieren das zu viel. Und deswegen ist auch Bildung so wichtig, dass man die Ergebnisse bewerten kann. Weil was bringt es, wenn man keine Bildung hat und kriegt eine qualifizierte Antwort, die man nicht bewerten kann? Und ich hatte das auf einem Zettel auch nachgerechnet und kam eben auf ein anderes Ergebnis. Aber das hat nicht gezogen. Also ich konnte schlussendlich dann nur, also als Argument, ich konnte schlussendlich dann nur beweisen, dass es falsch war, indem ich interagiert habe mit ChatGPT und habe ihm die Fragen eben gestellt, die falsch waren. Habe gesagt, warum ist der Term gleich diesem Term? Dann kam eine schöne Entschuldigung.
Okay,
das heißt, Entschuldigung, ich habe mich falsch berechnet und ich entschuldige mich dafür. Und auch mit dem Vorzeichen, schlussendlich hat er alles korrigiert. Und erst dann wurde die Korrektur angenommen und auch akzeptiert von meiner Tochter.
Aber das heißt, Ihre Tochter hat Ihrem, dem menschlichen Gehirn, erst geglaubt, als Sie die KI auch überzeugen konnten.
Jawohl, korrekt.
Sozusagen. Alles klar.
Und ich musste den Chat speichern und ihr dann vorlegen, damit das eben als Beweis war.
Aber das haben Sie dann geschafft. Herr Wald, danke für diese Geschichte, die Sie uns erzählt haben. Und danke auch für diesen kritischen Blick auf die KI, die offenbar doch vieles auch nicht so richtig auf die Reihe kriegt, sage ich mal. In Klammern gesprochen, uns erreichen sehr viele Zuschriften und sehr viele Anrufe, vor allem von Männern. Und deswegen möchte ich jetzt die Frau in die Runde ansprechen, die hier in der Runde mit dabei ist und die jetzt auch eben auch lange nicht zu Wort gekommen ist, Ann-Kathrin Riedel, nämlich Geschäftsführerin von Next, einem Expertennetzwerk für digitale Transformation der Verwaltung. Sie haben nämlich eben genau davon gesprochen, dass der KI viel zu oft ja ganz unkritisch geglaubt wird, auch in diesem Fall, den uns Herr Wald geschildert hat. Warum ist das so?
Wie ich das am Anfang sagte, ich glaube, weil wir halt diesen Glauben haben, dass so eine Technologie, dass die ja so viel Daten hat, die muss es ja wissen. Wir glauben ja auch immer, dass die neutral ist, und es ist dann so eine Technikgläubigkeit, die einfach mitkommt. Und wenn ich da auch nochmal ein Beispiel geben kann, wo sowas total problematisch ist, und der eine Hörer, der ja auch gerne über so ethische Aspekte sprechen wollte, wo ich mal zusammenknüpfen will, auch in meiner Funktion, in der ich hier bin. Es hat zum Beispiel in den Niederlanden wurden algorithmische Systeme, also auch künstliche Intelligenz, eingesetzt, um herauszufinden, ob Menschen bei Sozialleistungen betrügen. Und dieses System hat dann bei ganz vielen Menschen gesagt, ja, wir gehen davon aus, dass sie betrügen, dass die gar nicht berechtigt sind, diese Sozialleistungen zu bekommen. Und die Menschen haben dann Briefe zugestellt bekommen mit enorm hohen Rückforderungen.
Mhm. Und aufgrund der KI.
Aufgrund der KI, genau. Mhm. Den wurde aber auch nicht mal mitgeteilt, dass das irgendwie eine KI war, die das beurteilt hat. Und es gab eben diesen Brief. Und die standen dann vor, also war natürlich vollkommen fertig, weil man da mehrere Tausend, das waren teilweise echt hohe Summen, zurückzahlen muss von Menschen, die eben Sozialleistungen bekommen haben in den Niederlanden, weil sie eh zu wenig verdient haben. Also es war nicht Kindergeld, was irgendwie jeder bekommt, sondern eben Leistungen für Menschen, die finanziell schwach aufgestellt sind. Und die hatten auch keine Möglichkeit, da Widerspruch einzulegen. Und auch die Behörden haben gesagt, na, wenn das System das sagt, dass hier wahrscheinlich Betrug besteht, dann wird das wohl schon stimmen. Mhm. Und das hat ganze Familien und Existenzen kaputt gemacht. Denn Menschen, die eh nicht viele finanzielle Ressourcen haben, sollen plötzlich mehrere tausend Euro nachbezahlen. Die teilweise mussten Ehepartner wieder arbeiten gehen, weil sich die Kinderbetreuung nicht mehr leisten konnten. Es sind Ehen zerrüttet, also ein Riesenskandal dort in den Niederlanden, was kaum bekannt ist hier, aber der Ministerpräsident musste da einmal wieder zurücktreten, ist ja jetzt wiedergewählt worden, mhm. aber das war der Skandal. Und da sieht man, wie halt den Menschen nicht geglaubt wurde. Da wurde halt geglaubt, die Maschine sagt, hier ist wird Betrug, dann wird das wohl so sein. Und man hat sich nicht nochmal die Daten angeguckt. Und es kam zum Beispiel dann raus, wegen dieses Skandals und weil so viele, also weil es ja plötzlich so ein Thema wurde, auch in den Medien und Journalisten sich das angeguckt haben, dass beispielsweise das Merkmal, jemand hat eine doppelte Staatsbürgerschaft, Indiz dafür war oder angenommen wurde, dass die Wahrscheinlichkeit erhöht ist, dass jemand Betrug.
Dieses Beispiel, Frau Riedel, was Sie da ansprechen, das führt mich zu einem Thema, das ich auf jeden Fall in dieser Sendung auch noch ansprechen möchte, nämlich die Frage der Regulierung, inwieweit in Europa auch reguliert werden sollte. Es gibt Vorschläge der EU-Kommission mit einem Weißbuch, in dem die zusammengefasst sind. Aus der US-Regierung, da gab es im vergangenen Jahr die sogenannte Bill of Rights für das KI-Zeitalter. Und ich fand darin zwei Punkte ganz interessant, nämlich zum einen, dass es keine ungerechtfertigte, wie es heißt, Diskriminierung geben solle. Und das passt zu Ihrem Punkt, Frau Riedel, dass die algorithmische Beurteilung auch verweigert werden soll. Und dass man sich dann als Alternative eben die menschliche Beurteilung wünschen darf. Sehen Sie das auch so, dass es wichtig ist, dass man wirklich transparent macht, wo hat die KI etwas entschieden und man kann sich dem auch verweigern?
Auf jeden Fall. Und ich muss auch gerade solche Entscheidungen, die eben von staatlicher Seite kommen, muss ich nachvollziehen können, als Bürgerin gerade auch. Und ich muss eben die Möglichkeit haben, Einspruch einzulegen, genau wie bei solchen Forderungen, dass ich sagen kann, hier muss ein Fehler passiert sein in der Behörde, wenn ich so ein Schreiben bekomme, wo mir vorgeworfen wird, dass ich betrogen habe und ich werde das Geld noch nachzahlen muss, sagen kann, ich möchte, dass hier händisch das überprüft wird und ich möchte auch, dass mir offengelegt wird, welche Daten diese künstliche Intelligenz zugrunde gelegt hat, um zu dieser Entscheidung zu kommen. Weil da haben wir eben einmal sonst dieses Problem, dass ich den ganzen Sachen glaube und diese KI Fehler machen kann. Und das hat gravierende Auswirkungen auf die Leben von Menschen.
Sagt Ann-Kathrin Riedel, die sich insbesondere mit der digitalen Transformation der Verwaltung beschäftigt. Christian Aretz hat uns angerufen aus Berlin. Guten Tag, Herr Aretz.
Guten Morgen, hallo.
Und Ihr Blick auf das Thema, wie künstliche Intelligenz unser Leben verändert?
Ja, vielen Dank. Erstmal herzlichen Glückwunsch an Ann-Kathrin Riedel zum neuen Job. Das ist wirklich eine sehr erfreuliche Nachricht. Mein Blick auf KI, ich halte KI für einen äußerst werbewirksamen Begriff, so wie früher die Cloud, wenn es eigentlich eine Online-Plattform war, aber gar keine Cloud. Ich habe ein sehr unseriöses Beispiel für Sie, eine kleine Anekdote. Es wurde mal vor einiger Zeit ein Kaffee-Vollautomat beworben. Der schlägt auf seinem Display die am häufigsten gewählten Kaffeespezialitäten vor. Das ist natürlich nicht KI, sondern das ist einfach ein Algorithmus, der die Häufigkeit der gewählten Spezialitäten in absteigender Reihenfolge auf dem Bildschirm darstellt. Ein ganz normaler Algorithmus. So ungefähr stelle ich mir das auch bei Musikstreaming vor und bei anderen Technologien, die wir mit KI in Verbindung bringen. Jetzt kommt diese von Ihnen gerade, glaube ich, auch schon angeschnittene KI-Verordnung, die auf EU-Ebene gerade diskutiert wird, in die Diskussion. Und die Reaktion der Digitalwirtschaft ist, na, diese KI-Verordnung, die wird für uns nicht anwendbar sein, weil das, was wir machen, ist ja doch eigentlich gar keine KI. Ja, warum tun Sie das? Weil ein regulierter Bereich immer nur nicht immer nur Vorteile mit sich bringt. Das haben wir bei DSGVO gezeigt. Die hat uns keinen Standortvorteil beschert. Die Wettbewerbsfähigkeit Europas wird durch solche Verordnungen nicht ausnahmslos gestärkt. Deswegen meine Frage, muss man da nicht trennscharfer KI von Algorithmen, meinetwegen auch von schlauen Algorithmen unterscheiden und nicht alles jetzt KI nennen, weil es vielleicht auch doch nicht überall drin ist.
Herr Aretz, danke für diese Frage, die gebe ich gerne. Wir haben jetzt noch 2,5 Minuten vor den Nachrichten. Ich versuche noch, sowohl Frau Riedel als auch Herrn Krüger zu Wort kommen zu lassen, aber ich würde gerne das Wort zuerst dem Informatiker geben. Wird da nicht immer genau genug unterschieden, Herr Krüger?
Ja, also ich glaube, das war auch eine große Diskussion. Ich meine, der EU-Act, das ist dieses AI-Act, das war am Anfang, war die Definition sehr umfassend halt, ne? Und sehr schwammig. Da haben wir doch sehr drauf gedrängt, dass das präziser ist und genauer definiert wird, damit eben nicht alles drunter fällt im Prinzip, was wir an Digitaltechnologie haben. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ich glaube auch, da sind wir auch noch nicht ganz am Ziel.
Und Frau Riedel, wie sehen Sie es?
Ich muss sagen, ich bin bei dem AI-Act nicht wirklich drin. Ich glaube aber, dass das wirklich ein Problem, was gerade auch schon beschrieben wurde. Wie mache ich da eine Trendschärfe und muss man nicht eventuell an Regulierung bei solchen Themen auch anders herangehen, als man es bisher gewohnt ist? Wir hatten halt vorher, das ist ein Auto, das reguliere ich da, was damit zu tun hat. Und heute haben wir einfach andere Sachen. Und ich glaube, da muss es auch in der Politik einen anderen Blickwinkel auf die Art und Weise, wie ich Dinge reguliere, geben.
Und es ist in gewisser Weise ja auch ein Spannungsverhältnis. Auf der einen Seite wird viel darüber diskutiert, dass wir Digitalisierung brauchen, gerade zum Beispiel in der Verwaltung, für die Sie ja auch oder auf die Sie genau blicken, was dieses Thema angeht. Andererseits brauchen wir dann wiederum auch Regulierung, damit die Digitalisierung dann nicht in die falsche Richtung läuft. Frau Riedel.
Ja, und ich glaube, das schließt sich aber auch nicht aus. Also ich glaube, Regulierung kann ja auch ermöglichen und man muss halt eben gut regulieren, sage ich immer. Ja, nicht einfach regulieren, sondern gut regulieren, verschiedene, viele Stakeholder mit einbinden, weil eben Regulierung auch einen Rahmen bietet, dass wir eben uns frei entwickeln können, dass demokratische Werte, Menschenrechte und so weiter geschützt werden. Deswegen lehne ich Regulierung per se nicht ab. Sie muss halt nur gut gemacht werden und da können wir, glaube ich, noch einiges aufholen.
Mhm. Gut gemachte Regulierung, wie sieht die aus, Herr Rusche?
Ja, also Regulierung oder auch Standards generell sind also wie so ein Kanal. Das heißt, man setzt so Grenzen und innerhalb dessen kann man dann die Entwicklung beschleunigen.
Und darauf schauen wir gleich, wie dieser Kanal am besten aussehen könnte und in welchen Rahmenbedingungen auch die künstliche Intelligenz sich dann bewegen kann und möglicherweise unser Leben noch weiter verändert. Wir reden darüber hier in der Agenda, Beispiel ChatGPT, wie künstliche Intelligenz unser Leben verändert. Gleich geht's weiter nach den Nachrichten.
Deutschlandfunk Agenda.
Und noch einmal begrüßt Sie Sören Brinkmann hier zur Agenda im Deutschlandfunk an diesem Mittwochvormittag. Und noch einmal möchte ich Ihnen unsere Gäste vorstellen. Antonio Krüger ist Professor für Informatik an der Universität des Saarlandes und Chef des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz. Christian Rusche, Digitalexperte am Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln, dort verantwortlich unter anderem für den KI-Index. Und Ann-Kathrin Riedel ist auch in der Runde, Geschäftsführerin von Next, ein Expertennetzwerk für die digitale Transformation in der Verwaltung. Und ich möchte Ihnen noch einige E-Mails vorlesen, die uns erreicht haben, unter anderem diese von Herrn Steu. Er schreibt uns, mit gewisser Vorsicht müsse man umgehen. Der zukünftige Umgang mit KI muss sehr umsichtig beobachtet werden, denn jeder technische Fortschritt wird auch als Waffe benutzt oder er kann zumindest als Waffe benutzt werden. Und Herr Hake schreibt uns, auch mit Blick darauf, wie viel reguliert werden muss in Zukunft im Bereich KI. Besonders gefordert sind wesentlich stärker die Politik und die Wirtschaft, um die Folgen des KI-Einsatzes für die Sicherheit unserer Wirtschaft, Stichwort Cyberkriminalität und Gefährdung von Infrastruktur, zu erkennen und zu bekämpfen. Hinzu kommen die Manipulationsmöglichkeiten durch Hacker und die sozialen Medien mit Auswirkungen auf die Gesellschaft und auf die demokratischen Strukturen. Und wir haben eben vor den Nachrichten schon hier über die Möglichkeiten der Regulierung gesprochen. Christian Rusche, der bei mir im Studio ist, vom Institut der Deutschen Wirtschaft, Sie haben eben gesagt, die Regulierung ist so der Kanal, in dem die Entwicklung stattfinden kann. Ist es falsch zu unterstellen, dass die Wirtschaft sich eher weniger Kanal als mehr wünscht?
Also so, um in dem Bild zu bleiben, also wenn der Kanal zu eng ist, kann natürlich auch wirtschaftlich, können die Schiffe und was weiß ich nicht alles da nicht wirklich gut drauf fahren. Das heißt, er muss schon relativ breit sein, aber wenn er uferlos ist, ist er so flach und dann setzt man ihm auf und er verzettelt sich. Mhm. Also das ist, die Wirtschaft hätte gern auch einen Rahmen, aber natürlich ist der Rahmen, der die Wirtschaft hätte, ein bisschen breiter natürlich, als man das von anderen Akteuren, würde ich das jetzt mal nennen, erwarten könnte.
Aber wir reden natürlich über eine globale Entwicklung und wir haben eben schon angesprochen, dass natürlich die großen Unternehmen, die Tech-Unternehmen vor allem in den USA da führend sind aktuell, gerade was viele Anwendungen angeht. Bei ChatGPT sehen wir das, bei anderen auch. Also wer zum Beispiel unsere Präsentation, eine Präsentation macht, eine PowerPoint-Präsentation, der kann sich das auch durch KI heutzutage problemlos gestalten lassen. In der Regel kommen solche Anwendungen dann aus anderen Ländern, nicht aus Deutschland. Ist denn da überhaupt ja eine Form der Regulierung, wie KI zum Einsatz kommen sollte, auf nationaler oder auf selbst auf europäischer Ebene möglich? Ich frage das nochmal an Katrin Riedel.
Ja, vielleicht ein Punkt noch. DeepL kennen ja auch sehr viele vielleicht. Eine Übersetzungssoftware kommt aus Deutschland, kommt aus Köln. Oder wird auch mal irgendwie, es gibt auch sehr, sehr gute Anwendungen, die weltweit genutzt werden aus Deutschland. Bezüglich der Regulierung.
Dennoch ist es nicht falsch zu sagen, dass der Großteil natürlich irgendwo international unterwegs ist.
Genau. Auf jeden Fall. Wir wollen mal ein bisschen Optimismus reinbringen. Wir kriegen es auch hin.
Sehr gerne. Und dennoch die Regulierung auf europäischer oder gar auf deutscher Ebene ist dann schwierig.
Da sind wir aber auch immer ganz gut drin, Deutschland und gerade die Europäische Union im Regulieren. Und auch da würde ich immer nicht so negativ sein. Da sagen ja ganz viele, wir können einfach nur regulieren. Aber wir setzen damit auch global Standards, weil eben so Technologien ja global eingesetzt werden. Und Europa setzt da häufig, wie auch mit der Datenschutzgrundverordnung, die ja gerade schon von Herrn Arz angesprochen wurde, der Anrufer, global Standards. Und ich glaube, da können wir auch mit der AI-Regulierung oder KI-Regulierung global Standards setzen. Selbst die USA schauen ja immer mehr nach Brüssel. Was machen die Europäer da eigentlich? Können wir da was adaptieren oder ähnliche Regulierung machen? Weil auch dort gemerkt wird, so einfach anything goes ist nicht mehr so gut. Ich glaube, wenn es darum geht, wie künstliche Intelligenz missbräuchlich eingesetzt wird in anderen Staaten, wo wir keinen regulatorischen Zugriff haben als Europäer, müssen da andere Mechanismen folgen. Also ich denke jetzt zum Beispiel an Gesichtserkennung, Videoüberwachung im öffentlichen Raum, wo beispielsweise in autoritären Staaten Oppositionelle mit identifiziert werden und dann auch nicht rechtsstaatlichen Verfahren zugeführt werden oder Ähnlichem. Und ich glaube, das ist dann so ein Punkt, da muss man auch dann in den internationalen Beziehungen, in Diplomatie stärker darauf achten, wie gehen eigentlich Menschen um, inwiefern möchte ich mit diesen Ländern noch diplomatische, wirtschaftliche Beziehungen haben. Und da muss man, glaube ich, stärker drauf gucken, auf diese digitale Sphäre und den Einsatz von Technologie und was machen da eigentlich potenzielle Partnerländer oder auch einfach nur Länder, mit denen wir wirtschaften. Also ich denke jetzt beispielsweise an China, ist ja bekannt, wie die da in der Öffentlichkeit Gesichtserkennung einsetzen. Und sollte man dann nämlich auch auf dem politischen Weg denn da nicht sagen, liebe Leute, wenn wir hier weiter wirtschaftlich miteinander agieren wollen, müsst ihr auch gucken, wie ihr da mit euren Bürgerinnen und Bürgern umgeht und wie ihr sie eben auch durch Technologie unterdrückt.
Was, glaube ich, in dieser Sendung bisher schon sehr klar geworden ist, dass uns KI in ganz vielen Lebensbereichen heute schon begegnet. Voraussichtlich wird das eher mehr und nicht weniger. Zum Beispiel bei, Sie haben jetzt die Gesichtserkennung angesprochen, natürlich im öffentlichen Raum, aber auch ganz persönlich, wenn man sich, ich habe es eben gesagt, eine PowerPoint-Präsentation von einer KI gestalten lässt, wenn man sich bestimmte Empfehlungen aussprechen lässt für die Playlist oder auch für die Videoauswahl, all das wird auch durch KI gestaltet oder gesteuert, wenn man Programme nutzt, in denen zum Beispiel Texte übersetzt werden können in eine andere Sprache. Alles das sind Anwendungen der KI. Und uns schreibt der Hörer Tim Hassert, er schreibt uns: Ich bin 77 Jahre, ich benutze ChatGPT täglich, mindestens einmal. Ich stelle alle möglichen Fragen, zum Beispiel zu Psychologie, Technik, Ethik und so weiter, die mich interessieren. Heute habe ich ein komplexes Problem einer Programmierung an ChatGPT geschickt. Alle Antworten waren absolut relevant und haben mir geholfen. Also ein bisschen ein anderer Eindruck als der, den uns der Hörer vorhin mitgegeben hat, der eine Mathematikfrage seiner Tochter an ChatGPT gestellt hat. Also auch ChatGPT kommt zum Einsatz und ja, es wird rege genutzt, die künstliche Intelligenz. Ich würde gerne auch noch einen Blick auf diese psychologischen Aspekte werfen, wenn wir im Umgang sind mit künstlicher Intelligenz. Ganz oft kommt die ja in Form von Robotern, von Avataren oder Ähnlichem zum Einsatz. Da habe ich mich gefragt, warum bekommt KI so oft auch ein menschliches Antlitz, Herr Krüger?
Ja, ich denke, das liegt einfach in unseren Genen als Menschen. Wir sind soziale Wesen. Wir können eigentlich alleine nicht existieren. Wir leben von Gemeinschaft. Wir leben vom sozialen Austausch, von der sozialen Interaktion. Und das ist unser Erfahrungshintergrund. Und wenn dann plötzlich ein hochkomplexes Technikkonstrukt in unser Leben tritt oder auch sich schleichend hineinbegibt, dann wenden wir natürlich diesen Erfahrungshintergrund an. Und das führt natürlich zu einer Vermenschlichung, nicht? Und auch einer Überinterpretation häufig von Fähigkeiten. Insbesondere dann, wenn ich die Antworten aufgrund meines zum Beispiel geringen Fachkenntnis in einem bestimmten Gebiet. Zum Beispiel, wir hatten vorhin die Biologie, da habe ich nicht so viel Ahnung von. Ich wüsste gar nicht, ob ich da die Fehler rauskriegen könnte. Insbesondere dann, wenn ich das nicht selber überprüfen kann. Ne?
Ich habe eben schon gesagt, dass uns fast ausnahmslos oder mit großer Mehrzahl Anrufe und E-Mails von Männern erreichen. Deswegen freuen wir uns, dass jetzt Frau Krohn in der Leitung ist aus Hamburg. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Wie ist Ihr Blick auf die künstliche Intelligenz?
Also ja, mein Blick ist folgender. Ich habe festgestellt, es wird heute nicht mehr nachgedacht. Kurt Götz hat mal gesagt, allen ist das Denken erlaubt, manchen bleibt es erspart. Und in der heutigen Zeit habe ich das Gefühl, es bleibt sehr vielen erspart. Das fängt ja in der Politik schon an und es geht auch in alle anderen Bereiche. Heute wird überhaupt nicht mehr nachgedacht und ich habe das Gefühl, das liegt am Internet, weil man einfach nicht mehr, ja, man nimmt sich nicht mehr die Zeit, richtig nachzudenken. Es werden so viele, in so vielen Bereichen erlebe ich immer wieder, mein Gott nochmal, das hätte man doch vorher wissen müssen, dass das nicht geht. Und Sachen wieder rückgängig zu machen, das ist ja oft gar nicht möglich. Also ich begreife es nicht. Man nimmt sich heute nicht mehr die Zeit zum Nachdenken. Früher war das so, es kam ein Problem, dann hat man überlegt, so geht's nicht, so geht's auch nicht. Man hat sich die Zeit genommen, nachzudenken. Und wenn ich das jetzt mit dieser künstlichen Intelligenz höre, ich habe ja auch schon gehört, dass sie in den Schulen dann irgendwann damit anfangen wollen. Entschuldigung. Und dann ist es ja so, dass die Kinder lernen schon nicht mehr nachdenken. Man nimmt sich heute nicht mehr die Zeit.
Fürchten Sie, dass das Denken ausgelagert wird? Entschuldigung.
Die künstliche Intelligenz führt dazu, dass ja noch weniger nachgedacht wird. Nicht? Dann werden nur noch irgendwelche Geräte eingeschaltet und also ich verstehe es nicht. Wenn Sie heute überhaupt das gesamte Leben heute betrachten, also ich bin viel unterwegs und habe auch viele Bereiche, wo ich mich dann immer wieder reinbegebe und denke, das darf nicht wahr sein. Was wird heute ohne nachzudenken? Werden so viele Dinge gemacht, da kann ich nur noch den Kopf schütteln.
Und meine Frage haben Sie da schon ein bisschen beantwortet, ob Sie fürchten, dass das Denken in gewisser Weise ausgelagert wird. Aber gibt es denn Bereiche, in denen Sie selbst schon auch merken, na, da kann mir der Computer oder da kann mir vielleicht auch künstliche Intelligenz helfen?
Wissen Sie, ich will Ihnen sagen, ich bin zu einer Digitalausstellung, ich rufe ja aus Hamburg an, Museum der Arbeit, ob Ihnen das ein Begriff ist.
Das kenne ich, ja. Erzählen Sie gerne von der Ausstellung.
Ja, und die haben so eine Digitalausstellung mal gemacht, das glaube ich 2 Jahre her. So, da stand auf dem Sockel ein Roboter. Da kriegten sie ein Blatt Papier in die Hand mit Fragen. Da konnten sie sich mit diesem Roboter unterhalten. Fand ich fantastisch. Habe ich gedacht, Mensch, toll. Vor allen Dingen, was ich auch gesehen, dieser Roboter sah auch gut aus. Das war so eine Figur, also die war einem sympathisch. Und wenn Sie heute so diese Sachen, man sieht das ja manchmal im Fernsehen, wenn es um digitale Geschichten geht, dann haben Sie da irgendwelche komischen Gestelle, die Sie da anfertigen. Das reizt ja gar nicht. Aber dieser Roboter, ich habe gedacht, am liebsten würdest du den mit nach Hause nehmen. Zum Beispiel wäre das etwas für Altersheime. Für Leute, wenn man jetzt mit Pflegepersonal, die überlastet sind, keine Zeit haben, sowas könnte zum Beispiel, da könnte man sich damit beschäftigen. Mhm. Also gut, das ist natürlich teuer, das ist ja auch nicht von jetzt auf gleich zu machen, aber da zum Beispiel passt es. Wenn ich mir vorstelle, künstliche Intelligenz, auf viele Bereiche wird das dann ja ausgedehnt. Und zum Schluss, ja, vor allen Dingen ist es ja so, es wird ja heute schon nicht, man sollte heute mal mehr nachdenken. Also es wird einfach nicht mehr nachgedacht. Ich sehe das ja, wenn man die Talkshows sieht oder andere Geschichten, wo die Leute dann zusammensitzen. Jeder gibt irgendwie seinen Senf dazu. Und dann denke ich, meine Güte, denkt doch erst mal nach.
Frau Krohn, wir versuchen über Ihren Anruf nachzudenken. Wir versuchen, den auch bestmöglich aufzugreifen. Und ich fand es sehr interessant, Ihren Aspekt, den Sie jetzt angesprochen haben, dass zum Beispiel Roboter in Altenheimen zum Einsatz kommen können, sei es in der Pflege, bei der Hilfe oder eben auch in der Kommunikation. Ann-Kathrin Riedel, wie sehen Sie das? Das ist doch tatsächlich ein Anwendungsbeispiel bei allem Pessimismus oder auch bei aller Kritik, die Frau Krohn geäußert hat, wo man wirklich ganz konkret sagen kann, da könnte KI helfen.
Ja, und das tut es ja heute schon. Da gibt es, glaube ich, viele Modellprojekte auch hier in Deutschland. Ich glaube, mit so einer Robbe und es gibt ja, vielleicht meinte Frau Krohn auch diesen sogenannten Pepper, diesen kleinen süßen Roboter, der sehr menschlich aussieht und auch recht süß und goldig, um eben mit Menschen zu interagieren, mit denen denen irgendwie eine gute Zeit zu geben und oder die Tänze zu machen, gerade im Altersheim, Bewegungen vorzugeben. Da wird, glaube ich, schon das Ganze hier eingesetzt. Ich würde aber auch auf den Punkt, den sie sagte, mit dem Nachdenken nochmal gern zurückkommen. Ich würde da zustimmen, dass Leute viel mehr nachdenken sollten. Ich würde mir das auch wünschen. Ich verwehre mich immer nur dem, dass es früher alles besser war. Mhm. Ich glaube, früher war es nicht besser. Ich glaube, auch früher haben die Menschen nicht so viel nachgedacht, wie sie vielleicht sollten. Es ist uns vielleicht nur nicht so bewusst geworden, weil gerade durch das Internet bekommen wir jetzt von viel, viel, viel mehr Menschen mit, wie sie nicht nachdenken und auch durchs Fernsehen und durchs Radio. Aber viele Menschen haben, ich glaube, das ist auch eine soziale Frage, viele Menschen haben gar nicht die Zeit nachzudenken. Also ich würde mir auch zum Beispiel wünschen, dass ich viel mehr Zeit habe zu reflektieren und nachzudenken. Aber wann soll man das alles machen? Neben meinem Vollzeitjob, neben dem Haushalt, neben Ehrenamt? Das muss man sich leisten können, diese Zeit zum Reflektieren zu haben. Und ich würde sagen, auch das Internet, das Digitale, auch eine künstliche Intelligenz kann auch anregen zum Nachdenken, weil ich auf so viel mehr Informationen zugreifen kann. Ich kann so viele mehr Perspektiven einnehmen und mir hat beispielsweise ChatGPT häufig geholfen, meine eigenen Gedanken zu ordnen oder noch Impulse mit reinzugeben. Also ich glaube, es ist eine Perspektivfrage und auch eben, wie ich das einsetze, sind wir wieder auch bei der Frage Bildung, Aufklärung, wie lernen Menschen eigentlich, diese Technologie als Werkzeug richtig einzusetzen und reflektiert damit umzugehen.
Mhm. Da sind wir nochmal bei dem Punkt des reflektierten Einsatzes, um tatsächlich nicht alles blind zu glauben und ja, tatsächlich auch ein bisschen kritisch darauf zu blicken, Herr Krüger. Das ist das, worum es geht. Die Technik so zu nutzen, dass sie uns helfen kann. Gleichzeitig aber eben nicht alles für bare Münze zu nehmen.
Ja, ich denke mal, die Menschheitsgeschichte ist ja voll von Weiterentwicklung entlang der Werkzeuge, die der Mensch selber sich gebaut hat. Und natürlich verändert das die Art und Weise, wie wir auf die Welt schauen. Natürlich verändert das die Art und Weise, wie wir denken. Und das, ich meine, schauen Sie sich alleine, was die Industrialisierung mit unseren Körpern gemacht hat. Ja, was die physikalische Belastung plötzlich war die weg. Das hatte Vorteile natürlich. Wir werden alle älter und sind gesünder, weil wir nicht uns körperlich zugrunde schaffen. Gleichzeitig hat das dann aber auch wieder Nachteile, nicht? Also, und dann muss man ins Fitnessstudio gehen. Ja, da hätten wahrscheinlich vor 100 Jahren unsere Vorfahren hätten uns ausgelacht, hätten gesagt, was macht ihr denn da irgendwie? Ne? Und ich glaube, so eine ähnliche Entwicklung haben wir eben auch mit kognitiven Leistungen. Nicht? Das ist klar. Die Gefahr besteht, dass man sich in die kognitive Hängematte wirft und alles dann zukünftig mal die Systeme machen lässt. Aber das muss nicht so sein. Ne? Und das Denken wird sich verändern. Das müssen wir auch den nächsten Generationen mitgeben. Das, die Schule wird sich verändern, die Ausbildung wird sich verändern. Aber ich bin da nicht pessimistisch. Ich glaube, wenn einem das bewusst ist, dann wird das Denken eher verstärkt. Ähnlich wie Frau Riedel das sagte. Ne? Es wird neue Formen geben, tatsächlich das Denken einzusetzen mit viel mehr Hebel. Das ist die große Chance eben auch der KI als Werkzeug.
Die KI als Werkzeug und die KI, die dann unser Leben zum Teil jedenfalls grundlegend verändern wird und möglicherweise auch die Arbeitswelt. Wir haben eben schon mal darüber gesprochen und ich nehme mal an, dass sich daraufhin folgender Hörer bei uns gemeldet hat. Er unterschreibt einfach mit Mickey. Mickey hat uns geschrieben, ich arbeite seit fast 30 Jahren als Handwerker auf dem Bau. Alle Berufe, die auf händischer Arbeit beruhen, können in der Diskussion eigentlich nicht gemeint sein, wenn es um wegfallende Arbeitsplätze geht. Allerdings, wenn ich jetzt hier in die Runde schaue, den Radiomoderator kann dann irgendwann die synthetische Sprach-App ersetzen. Studien verfassen. Das kann dann vielleicht auch ChatGPT. Jetzt schauen Sie an, Herr Rusche. Das heißt, keine gute Perspektive für uns. Oder doch?
Also das Problem von diesen Anwendungen ist, die sind im Moment sehr gut darin, wo etwas standardisiert ist. Also da, wo Prozesse standardisiert sind, vielleicht in der öffentlichen Verwaltung oder generell in der Verwaltung, da sind die sehr stark, weil dann gibt man das eine Maske ein, die haben ihr Raster, arbeiten das Abgeben der Entscheidung, dem heißt durch. Mhm. Dann vielleicht noch ein Widerspruch, dass ein Mensch mal drüber guckt, aber eigentlich das ist nicht das Problem. Ja, aber so Sachen wie Gebäudereinigung oder handwerkliche Tätigkeiten, irgendwie kein Haus ist so wie das andere, die Einrichtung ist anders, die Wände sind anders, die Rohre liegen anders. So standardisierte Probleme, das kann die KI oder die Digitalisierung jetzt noch nicht und in Zukunft, in naher Zukunft vermutlich auch noch nicht. Aber irgendwann kann es auch sein, dass sie auch das kann.
Sagt Christian Rusche vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Das heißt, was folgt daraus, wenn dann viele Arbeitsplätze tatsächlich wegfallen?
Was folgt daraus? Also einerseits so KI und diese ganzen digitalen Anwendungen sind einerseits wie so ein Taschenrechner, weil sie einem Probleme abnehmen, die man dann nicht mehr machen muss. Mhm. Also ich muss nicht erst 256 mal 312 rechnen, sondern habe das Ergebnis, kann damit weiter interpretieren. Also so, das ist, die nehmen uns Techniken ab und wir können dann darauf aufsetzen und das quasi als Werkzeug benutzen. Was aber noch hinzukommt, was auch mit diese kritische Blick rechtfertigt, so KI, wenn sie selbst denkt, hat natürlich eigene Interessen und auch Unternehmen, die uns das vielleicht kostenlos zur Verfügung stellen oder uns die Apps kostenlos geben, die haben natürlich auch Interessen. Ja, das heißt immer, so ein Taschenrechner hat keine Interessen, aber so KI kann natürlich Interessen haben. Mhm. Ja, und deswegen muss man sich auch immer bewusst sein und deswegen sehr gut dieser Hinweis an das kritische Denken. Man muss auch immer mal nachdenken. Ja gut, wenn Microsoft mir das jetzt kostenlos zur Verfügung stellt, was heißt denn das dann auch für mich?
Warum tut das Unternehmen das zum Beispiel? Genau. Und wenn wir über die Arbeitswelt sprechen, dann in der Vorbereitung habe ich das immer wieder gelesen, wird ein Thema auch immer wieder angerissen. Das ist dann das bedingungslose Grundeinkommen. Das schaffen wir jetzt nicht mehr hier in dieser Sendung zu vertiefen, aber das ist ein Thema, das dann auch eine Rolle spielt, wenn möglicherweise viele Arbeitsplätze ersetzt werden durch die technischen Möglichkeiten, die es in Zukunft geben könnte, dass dann so ein Thema vielleicht neuen Schwung bekommt. Wie gesagt, wir können das jetzt leider nicht weiter vertiefen in dieser Sendung. Ich würde aber gerne noch mal ein bisschen darauf blicken, dass es vielleicht auch nicht nur ein Ablösen gibt, kein Gegeneinander, sondern vielleicht, dass die Mensch-Maschine-Kooperation vielleicht auch stärker wird. Also das ist dann der Gegenbegriff ein bisschen zur künstlichen Intelligenz, nämlich die Augmented Intelligenz, die erweiterte Intelligenz. Ann-Kathrin Riedel, sehen Sie das auch eher als die Vision oder wie sehen Sie es?
Ja, ich glaube auch, dass ich so viele Arbeitsplätze, also es werden bestimmte Jobs verloren gehen, aber ich glaube, dass sich die Arbeitswelt einfach nur ändert. Also wir haben ja auch mit dem Aufkommen der Geldautomaten, alle haben wir alle damals gedacht, so Gott, jetzt verschwinden die Jobs in den Banken und es arbeiten, glaube ich, deutlich mehr Menschen im Finanzwesen als zuvor. Ich glaube, Jobs werden eben anders werden. Es werden zum Beispiel ganz viele Routineaufgaben bei vielen Aufgaben wegfallen, Dinge erleichtert werden. Und ich glaube auch, dass es die Möglichkeit hat, sich auf wichtige Dinge zu fokussieren. Wir reden ja auch häufig, wenn es um künstliche Intelligenz geht, davon, dass das Menschliche total fehlt. Und wenn ich jetzt beispielsweise auf die Verwaltung schaue, wenn ich da künstliche Intelligenz einsetzen will, zu Routineaufgaben, Sachen vorsortieren beispielsweise oder eben auch Steuerbescheide werden heute auch teilweise mit künstlicher Intelligenz schon vorbereitet und rausgegeben. Wie gesagt, was ich vorhin sagte, ich muss dann eben nur die Möglichkeit haben, Einspruch einzulegen und das nochmal menschlich überprüfen zu lassen.
Und es auch zu wissen,
aber,
dass es computergeneriert ist.
Genau, aber wir haben beispielsweise in der Verwaltung jetzt schon einen riesigen Personalmangel und wir werden mit den Babyboomern, die alle in Rente gehen die nächsten Jahre, noch einen enorm größeren Personalmangel, zum Beispiel in der öffentlichen Verwaltung, aber auch in vielen anderen Bereichen haben werden. Und wenn da künstliche Intelligenz Routineaufgaben abnehmen kann, sparen wir damit schon mal Arbeitskräfte, die vielleicht nicht nachbesetzt werden können, weil wir das Personal nicht haben. Aber ich habe auch für die Möglichkeit, mich mehr auf den einzelnen Menschen zu fokussieren. Mhm. Wenn Leute beispielsweise Probleme haben, dass sich die Mitarbeitenden in der Verwaltung dann wirklich Zeit nehmen können und Leute wirklich beraten können, also wirklich Bürgerinnen-Service anbieten können. Ich glaube, da liegt sehr, sehr viel Potenzial in der Ergänzung von Aufgaben.
Die Ergänzung von Aufgaben dann in der Verwaltung, sagt
beispielsweise
Ann-Kathrin Riedel, die Expertin ist für die digitale Transformation in der Verwaltung. Deswegen auch der Fokus jetzt in diesem in diesem Punkt. Und ich würde gerne einen Blick noch werfen auf unsere Sendung, die wir morgen haben hier im Deutschlandfunk, die Systemfragen. Denn vieles, was wir jetzt hier besprochen haben, wirft natürlich neue, vor allem ethische Fragen auf. Und diese ethische Perspektive, die greifen wir morgen in den Systemfragen auf. Warum hecheln wir immer hinter den technischen Neuerungen hinterher? Bräuchte es nicht vielmehr eine Debatte darüber, ob wir diese Art von Fortschritt so überhaupt wollen? Das Thema setzen wir also morgen fort. Unter anderem hören wir da die Ethikprofessorin Judith Simon.
Wir schauen uns im Grunde genommen an, was passiert, wenn wir zunehmend bestimmte Tätigkeiten, die vorher Menschen ausgeübt haben, an Maschinen delegieren und insbesondere an KI in Bereichen wie Medizin, Bildung, öffentlicher Verwaltung und auch im Bereich der öffentlichen Meinungsbildung.
Ethische Aspekte im Zusammenhang mit der künstlichen Intelligenz. Ein Hörer hatte sich das eben schon gewünscht und deswegen nochmal der Hinweis darauf, dass wir das Thema und diese spannende Diskussion fortsetzen hier im Deutschlandfunk morgen Abend. Und in dieser Diskussion wurde schon so oft jetzt der kritische Umgang mit künstlicher Intelligenz angesprochen, mit Verantwortung, der verantwortungsvolle Umgang. Wenn ich Sie frage, Christian Rusche, hier bei mir im Studio, wir haben alle schon festgestellt, KI haben wir heute im Laufe des Tages eigentlich alle schon mal benutzt. Wie sieht denn dann der kritische, der verantwortungsvolle Umgang mit KI aus?
Ja, der verantwortungsvolle Umgang ist einerseits, dass man natürlich Transparenz hat, dass man eben sagt, okay, da kam KI zum Einsatz, da habe ich KI eingesetzt und das habe ich dann damit gemacht, ist das eine. Und das andere, der andere Kritik ist quasi die Würde des Menschen wie im Grundgesetz, dass man eben nicht das Werkzeug wird, das KI einsteuert, sondern dass man selbst quasi KI als Werkzeug benutzt und dass man eben selbst denkend noch bleibt.
Das nehmen wir als Schlusssatz. Selbstdenkend bleiben und die KI im besten Falle als gutes Werkzeug benutzen. Das sagt Christian Rusche, Digitalexperte am Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie dabei waren in dieser Runde. Außerdem mit dabei Antonio Krüger vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Auch Ihnen vielen Dank. Und auch danke an Ann-Kathrin Riedel, Geschäftsführerin von NEXT, Expertennetzwerk für digitale Transformation in der Verwaltung. Unser Thema heute: ChatGPT, wie künstliche Intelligenz unser Leben verändert. Am Mikrofon bis hierher war Sören Brinkmann. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag. Tschüss und bis bald.